Und ich darf jetzt Dietmar Schwarze rausbitten, der uns jetzt noch ein bisschen was in Kürze, wir haben es ja ausführlich gekriegt, in Kürze noch erzählt. Danke dir.
Ja, das ist so eine Sache. Jetzt habe ich den ganzen Nachmittag schon geredet und einige von euch haben unglaublich viel Geduld gehabt. Ich wollte euch mal noch was erzählen und zwar, draußen habe ich diesen Flyer noch hingelegt und zwar ist das von einer Gemeinde in Astana, Hauptstadt von Kasachstan, und ich wollte euch erzählen, wie der Pastor zum Glauben gekommen ist. Also das war jemand, der sozusagen, naja, ob er mitten im Leben stand, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, er hatte eine Arbeit und er liebte Alkohol und er hat gesoffen. Jeden Abend Fete gemacht und hat gesoffen und gesoffen, hatte immer ein paar Kumpel dabei und dann haben sie halt ihre Feten da durchgezogen. Und irgendwann merkte er einfach, wie das einfach nichts mehr war, wie da Leere in seinem Leben blieb. Und der Kick, den es am Anfang gehabt hatte, den hat es nicht mehr gehabt. Und dann hat er seine Stelle gekündigt und hat weiter gesoffen, solange das Geld noch reichte. Und irgendwann kam ein Kumpel zu ihm und sagte, ey, du musst mal was machen, du musst was anders machen. Du musst mal eine Sprache lernen. Dann hat er gesagt, Englisch wäre gut. Und hat er sich umgehört, Englischunterricht muss man bezahlen. Und Geld hat er ja nicht mehr richtig gehabt, weil er ja keine Stelle mehr hatte. Und dann hat er sich überlegt, dass er das anders macht. Und hat sich durchgefragt und dann sagte einer, ja, kannst Koreanisch umsonst lernen. Koreanisch kannst du gratis lernen. Ist er dann zu diesem Koreanisch Unterricht gegangen und dann sagt die Lehrerin, du kannst nicht kommen. Wir haben schon Vorsprung 3 Wochen. Der Kurs hat schon 3 Wochen angefangen. Kannst leider kein Koreanisch lernen. Und dann hat er überlegt, was macht er? Er sagt, ja, aber du weißt ja, wir haben hier so die Stämme und diese Familien und ich bin auch mit dieser mächtigen Familie in unserer Stadt hier verwandt und deshalb, und da sind ja auch Koreaner mit drin und da weißt du ja, dass du dann eigentlich mir diese Stelle auch geben musst. Und er war überhaupt nicht mit denen verwandt, er hat gelogen, eiskalt gelogen. Und was wirklich war, ist, naja, die Frau, die Lehrerin, die wusste Bescheid, sie war eine Missionarin aus Korea. Und hin und her, sie hat ihn jedenfalls zu guter Letzt dann doch genommen und er hat irgendwann das auch aufgeklärt, dass er da gelogen hat. Naja, und dann irgendwann, nachdem er so einige Wochen dabei war, er hatte versprochen, ein guter Schüler zu sein, hat sich auch Mühe gegeben, er hat auch ein bisschen Koreanisch gelernt. Und dann ist er eingeladen worden zum Gottesdienst. In einem islamischen Land ist das ja immer so eine Sache, in einen Gottesdienst einladen. Immer so ein bisschen Risiko für den Missionar, ob er nicht verpfiffen wird, dass er jemanden eingeladen hat zu einem Gottesdienst. Und dann sagt er, ja, wo ist das denn? Und er hatte gedacht, dann wäre das irgendwie eine orthodoxe Kirche oder so, schöne, große, goldene Kuppel und so, aber war nicht. Sagt sie, wir treffen uns im technischen Gymnasium und da kannst du hinkommen. Und dann hat er sich durchgefragt, kam da auch hin, ist extra ein bisschen später hingegangen, damit keiner merkt, dass er kommt. Und dann ging die Tür auf. Alle drehen sich um. Jeder wusste, es kommt noch einer zu spät. Und er war entdeckt. Okay, setzt sich in die letzte Reihe, hat sich entschuldigt, dass es zu spät war. Und setzt sich dahin und hört der Predigt zu. Und ihr kennt diesen Ostergruß. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und er sagte, das kannte ich und natürlich wusste ich, was ich antworten muss. Ich wusste auch, dass es Ostern gibt, ich wusste, dass es Weihnachten gibt, aber ich hatte keine Ahnung, was es mit Gott oder Jesus zu tun hatte. Und sagte, und in dieser Predigt, die so ganz einfach war, da wurde mir erklärt, wie das alles zusammenhängt. Ich habe in dieser Predigt verstanden, warum wir Jesus brauchen. Ich habe verstanden, warum wir Erlösung brauchen. Und ich habe verstanden, dass ich definitiv ein Sünder bin. Sagte, ich wusste eins, wenn ich heute sterbe, ich gehe garantiert in die Hölle. Da gibt es keinen anderen Platz sonst, nur die Hölle für mich. Naja, und dann kam ein Aufruf am Schluss und er ist aufgestanden. Und dann, es war so ein Kampf, sagt er. Ich habe zuerst gedacht, nein, du stehst nicht auf, du bleibst sitzen. Du bist ja nur aus Freundlichkeit gekommen und hast einfach nur so der Lehrerin Gefallen tun wollen und ihre Bitte zum Gottesdienst zu kommen nicht abschlagen wollen. Und sagt er, aber die andere Stimme sagte, du stehst auf, das ist heute dein Tag, das ist deine Entscheidung heute. Und er ist aufgestanden und sagt er, und dann sah ich da einen von meinen Saufkumpeln. Und ich habe mich nur gefragt, was macht dieser Sünder denn hier? Und ja, ich fand das auch ziemlich gut. Und sagt er, und dann sind wir nach vorne gegangen, dann wurde für sie gebetet, sie haben ihr Leben Jesus gegeben. Sagt er, und dann haben sich Leute um mich gekümmert und da war meine Frau bei. Sagt er, und ich bin ohne irgendeine Erwartung in diesen Gottesdienst gegangen und ich habe erstens Gott kennengelernt, ich habe ein neues Leben bekommen und ich habe meine Frau gekriegt. Und ja, Und für diese Gemeinde sammeln wir im Moment Gelder und das Geld, was ihr zusammenlegt, das geben wir ganz gerne für diese Gemeinde dort in Astana. Ich habe heute Nachmittag ein bisschen erzählt. Hört euch um bei denen, die da waren, und dann könnt ihr noch mehr erfahren. Ich kann euch natürlich auch erzählen mehr, aber das machen wir ein andermal von hier vorne. Und jetzt bist du wieder dran.
Danke, Dietmar. Ja, dann darf ich den Peter rausrufen. Papa, ich danke dir. Ich danke dir für den Peter. Ich danke dir für das, was du heute auf sein Herz gelegt hast. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dieses Wort lebendig machst in unseren Herzen. Amen und Amen.
Wir sind eingetreten in die Gegenwart Gottes, dort, wo wir bereit sind, unser Herz aufzumachen. Dort, wo es heißt, der Vater der Liebe, der uns begegnet, wo der Sohn uns Leben schenkt und wo die heilende Kraft des Heiligen Geistes wirken darf und kann. Gemeinschaft mit ihm, dem lebendigen Gott, mit ihm an jenem Ort, seiner Kirche, seinem Leib, seiner Braut, mit der er tanzt, mit der er locht, mit der er weint, mit der er leidet, der er dient, die er heilt. In der Braut seiner Gemeinde sind wir. Du bist du, da bin ich. Dort, wo Leib Christi ist. Thema ist Gegenwart Gottes. Was ist Gegenwart Gottes? Gegenwart Gottes heißt, ein Fenster der Ewigkeit ist mitten in unserem Leben offen. Mitten im Leben seiner Braut, mitten im Leben von uns, wo du bist. Gegenwart Gottes heißt, das Herz des Vaters eins zu machen mit meinem Herzen. Im Leben des Sohnes den Sieg des Lebens zu proklamieren und in der Kraft des Heiligen Geistes das zu tun, was er in unsere Berufung gelegt hat. Den Willen tun und die Früchte des Geistes der Welt reichen zum Genuss. Und genau das wollen wir tun. Wir wollen uns eins machen. Eins machen genau dort, wo jeder steht. Vielleicht mit Zweifel, vielleicht mit Angst, mit Fragen, die bohren. Vielleicht, wo alles klar ist oder scheinbar doch. Zerschmilzt in der Gegenwart seiner Liebe und in Liebe verwandelt wird. Dort, wo Gott uns vielleicht heute Neues schenken will, wo Altes zergeht in seiner Gegenwart. Dort, wo er heute Heilung schenken will, wo er Leben freisetzen will, wo er uns eins macht in seiner Gegenwart, eben in Gottes Gegenwart. Ich möchte euch einladen, in den Gottesdienst ganz bewusst eure Herzensfenster aufzumachen, dem gegenwärtigen Gott Raum geben und das zur kraftvollen Quelle werden zu lassen. Ich denke, jeder von uns hat so eine Sehnsucht danach. Jeder von uns schreit nach Leben. Jeder von uns will richtig leben. Jeden Tag, wenn er in der Früh aufsteht, will den Tag einige mit leben. Und so möchte ich Gott bitten, dass er dies in uns wirkt. Vater, wir möchten dein Leben spüren in unserem Leben, deine Gegenwart in unserem Leben, deine Leidenschaft, deine Kraft, all das, was du uns gibst, um uns zerbrochenen, angeschlagenen Herzen zu dienen, wo du unsere harten Herzen wach machen möchtest, wo du unsere oft schmerzerfüllten Herzen zur Ruhe kommen und Heimat finden in dir. Heiliger Geist, schenk uns jetzt Zeit und Raum, um empfänglich zu werden für das, was du uns gibst, wo du uns dienen willst, in der Welt, mitten in unserer Gegenwart, um in dein Gegenwart zu kommen. Erfüll uns, erneuere uns. Was macht die Vineyard-Bewegung aus? Da gibt es ein wunderbares Heftel, wertvoll nennt sie das. Hat sicher jeder gelesen, liegt bei jedem am Nachkastel und jeder denkt drüber nach, oder? Oder wisst gar nicht, dass das gibt? Okay, macht nichts. Da steht drinnen, ein Kernwert der Bewegung ist, wir schätzen Gottes kraftvolle Gegenwart, in der wir Vergebung, Heilung und Befreiung erleben. Wir verstehen Gemeinde als Gemeinschaft von Menschen, die sich aus dieser Erfahrung heraus Gottes Willen unterstellen, seiner Leitung annehmen und ihr Leben miteinander teilen. So, guter Text. Ich habe ein paar Mal lesen müssen, weil ich verstehe nicht so schnell. Aber wenn man sich näher damit beschäftigt, ist es durchaus wertvoll und positiv. Für sowas macht man ja Leitbilder, Visionen und dergleichen. Was heißt das für uns? Als ich an die Gegenwart Gottes im Gebet dachte, in mein Leben als Christ, sind mir spontan drei Bibelstellen an unterschiedlichen Orten gekommen, die zu unterschiedlichen Zeiten gesprochen waren, sind auch an ganz unterschiedlichen kulturellen Kontext her. Und doch will uns die Schrift was mitteilen. Ich setze gleich dem voraus, das ist keine theologische Abhandlung. Es war mal erstens Mose und der brennende Dornbusch. Mitten im Leben des Mose die Begegnung mit Gott, Gottes Gegenwart, die offenbar wird und die offenbart. Ein Gott, der sich vorstellt und da ist und der sagt, ich werde sein, der ich sein werde. Und er hat zu Mose gesprochen, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Der nächste Vers, der mir ins Hirn geschossen ist, steht in 1. Kolosser 1,27, da steht so ein Kernsatz des Evangeliums, wo Gott kundtun wollte die Herrlichkeit des Reichtums, des Geheimnisses unter den Heiden, wo es heißt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann habe ich weitergefragt, ich bin zum dritten Vers gekommen in Matthäus 28,20, wo steht, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So, das war eine Miniaturauswahl, die mich jetzt persönlich im Gebet angesprochen hat, wo Gott was schenkt und doch ein Stück weit wir das wieder aufgreifen dürfen und in Verbindung setzen können in unser Leben. Eingangs sagt es, dass Gottes Gegenwart und das Erleben der Gottes Gegenwart eng damit verbunden ist, dass wir unser Herz bereit machen, dass unser Herz hingegeben wird, um verwandelt zu werden, dass wir unser Herz hingeben, um berührt zu werden und es setzt voraus, in Beziehung setzen. Es setzt Beziehung voraus. Beziehung zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist, der sagt, ich werde sein. Und in dem ich sein werden, liegt die geheimnisvolle Beziehungsfrage. Mensch, wo bist du? Gott sagt, ich werde sein. Und Mensch, wo bist du? Gottes Gegenwart ist da, wo du bist. Er ist da und steht sich vor im Hören und Empfangen, in dem Bereitsein, es zu Herzen zu gehen lassen. Bin ich bereit, es zu Herzen gehen zu lassen? Es ist schön und gut, wenn man auf Leitschriften und Plakaten proklamiert, wir freuen uns über Gottes Gegenwart. Wir empfangen die, das ist super. Doch hinter jeder Bewegung stehen wir als Menschen. Wie schaut es mit uns als Menschen aus? Bewegen wir uns auch dorthin? Als Gemeinschaft von Menschen, die sich aus unterschiedlichen Erfahrungen an unterschiedlichen Orten aufmacht, um eins zu sein in doch einer großen Verschiedenheit. Wo wir uns unter Gottes Willen zu stellen wagen, seine Leitung annehmen und mit ihm gehen. Und Und das bedeutet, dass wir wiederum in Beziehung treten. Gemeinschaft, Gemeinde, wo das Ich und das Du zum Wir wird vor Gott. Gott ist da und er stellt sich vor und sagt, ich werde sein. Somit ist Gegenwart Gottes für mich Beziehungsthema. Beginnend bei mir selbst, wo ich bereit bin, in Beziehung mit Gott zu treten. Wo ich bereit bin und er mir sagt, wo der mir sagt, ich werde sein, ich in sein Sein hineintreten darf, auf dem heiligen Boden des Lebens. Und wo es beginnt, aber mir selbst ein Stück weit, wo die Isolierung des Lebens ausbock, wegkram und abgelöst wird, wo die Widerstandskraft der Sünde, sprich der Trennung, gebrochen wird und wo Gottes Geist voll und ganz mir ergreifen darf, kann und will. Wo die Selbstherrschaft aufgegeben wird, wo die Selbstzufriedenheit niedergelegt wird und wo das Selbstleben zum Meistern wollen Schritt für Schritt ans Kreuz genagelt wird. Bis ich überbleibe und vor Gott vollkommen nackt bin. Wie eine Zwiebel, die abgeschüttet wird, Schicht für Schicht ausgezogen, vielleicht unter Tränen wie beim Kochen. Und dann bleibt das übrig, was Gott verwenden will, was er neu macht, was er schenkt. Kraftvolle Begegnung Gottes ist so dann ein Geschenk der Gnade, die Befreiung. Gott tritt hinein mitten in die Welt, um mir zu dienen. Er tritt hinein in die Welt, um dort anzukommen, wo du stehst mit deinen zwei Füßen am Boden deines Lebens. Er tritt hinein, um Liebe zu schenken, um die Widerstandskraft der Sünde zu brechen und die Agape-Liebe Gottes freizusetzen, die er schenkt, bedingungslos, völlig hingebungsvoll. Ich habe mir die Frage gestellt, wo ist der Widerstand in meinem Leben? Wo ist der Widerstand in deinem Leben? Bitten wir den Heiligen Geist darum, dass er uns das offenbart, was er aufdecken will, wo er den Widerstand brechen will, egal in welcher Form und egal wie. Gott stellt sich vor, ich werde sein oder ich werde sein, der ich sein werde. Er ist und wir sind. Und beides zusammen ist Begegnung. Gottes kraftvolle Begegnung beginnt mit Beziehung mit ihm und in dem Bewusstsein, er ist da. Genau dort, wo ich bin als sein Kind. Und es ist eine Ermutigung. Gottes kraftvolle Gegenwart heißt nicht unbedingt, dass wir durch Raum und Zeit fliegen. Von einem hoch zum anderen ständig Zeichen und Wunder tun im Namen Jesus, sondern schlichtweg in meiner eigenen Zerbrochenheit, wie er immer die ausschauen mag, die Zusage Gottes, die steht, ich werde sein, lade mich ein. Nimm mich mit in den Alltag, nimm mich mit in die Beziehungen, nimm mich mit in das Umfeld, wo ich stehe, wo ich lebe. Nimm mich mit, ich bin da, wo du bist. Gott sagt, ich werde sein. Gottes Gegenwart erleben. Wir lieben es, Gott anzubeten, Raum zu schaffen für seine Gegenwart. Dort erleben wir Vergebung, Heilung und Befreiung. Wie passiert das hier in der Gemeinde, wo du lebst? Was ist das überhaupt? Schau ich zurück auf mein Leben, da müsste ich sagen, dass das Thema Anbetung einen sehr geringen Raum hat. Wenn ich es auf die Gemeinde reduzieren würde, Samstag 2 Stunden, 3 Stunden, Anbetung ist mehr, Anbetung ist Lebensstil. Gottes Gegenwart im Leben zu integrieren, Gottes Gegenwart in unser Leben hineinzuziehen, ja, das sollte es sein. Und es sollte noch mehr sein, nämlich Lebensstil und wiederum Beziehungsstil. Wenn ich aus der Anbetung heraus handle, wird die Welt anders reagieren, werden meine Kollegen anders reagieren, werde ich anders umgehen mit Menschen, die mir begegnen. Wie gehe ich mit Anbetung in meinem Leben um? Es ist wichtig, dass wir uns drüber im Klaren sind und nachzudenken wagen, wie gehe ich damit um in meinem Leben? Was heißt es, konkret anbetend zu sein? Was heißt es, konkret Gottes Gegenwart in unserem Leben zu ergreifen und weiterzugeben? Das führt mich zum nächsten. Was heißt Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit? Sind wir uns dessen bewusst, dass Christus in uns wohnt? Sind wir uns bewusst, dass wir Herrlichkeitsträger Gottes sind? Also Gegenwartsträger. Wenn Christus in uns wohnt, ist er gegenwärtig, wo wir sind. Gott ist in dieser Welt, wenn wir in dieser Welt sind. Wir sind nicht die grauen Mäuse, die sich vor der Katze fürchten. Gottes Gegenwart mitten im Leben. Lade ich Gott ein, gegenwärtig zu sein, mitten in meinem Leben. Anbetung ist Lebensstil. Gegenwart Gottes ins Leben hineinzuziehen. Lebe ich das, tue ich das. Lebe ich Gottes Gegenwart als Beziehungsfrage. Und aus der gelebten Gegenwart Gottes kommt Vergebung, kommt Heilung, kommt Befreiung. Dort, wo wir als Menschen heil werden, in Beziehungen, in guten Beziehungen. Dort, wo man sein darf, dort, wo man angenommen ist. Dort, wo man umarmt wird, dort, wo man auf den Schoß genommen wird. Mein kleines Söhnchen verlangt immer wieder zu mir auf den Schoß und er hat eine ziemlich eindringliche Art und Weise. Er steht unten, nachher geht's und dann muss ich ihn nehmen, da kann man nicht widerstehen. Und so ist es bei Gott auch. Dann nimmt er mich auf den Schoß. Er nimmt mich, so wie ich mein Kind nehme. Mich hat es sehr getroffen, wie ich darüber nachdenkt habe, wie ich mir in die Begegnung mit Gott gewagt habe. Wo er sagt, ich werde sein, wo Christus in uns die Herrlichkeit ist. Und trotzdem vergessen wir es oft, sind wir dement. Und es hält mich wieder ab und sagt mir, Gott sagt zu mir, komm, geh mit mir. Geh mit mir in den Tag ein, ich nehme immer wieder mit, darum laden wir ja ein, weil wir ja oft vergessen, dass er bei uns ist. Und dann wage ich es, mich an der Hand nehmen zu lassen und sagen, okay, ich gehe mit. Das führt uns zum nächsten. Jesus ist Eigentümer der Gemeinde. Wir begrenzen ihn nicht durch unsere eigenen Vorstellungen und Programme. Und wir wollen dorthin gehen, wo Jesus ist. Das ist schön. Das muss uns klar werden und ganz bewusst werden. Doch umgekehrt die Frage, wann das für die Gemeinde festgestellt ist, ist das für mich das Gleiche? Bin ich Eigentum Jesu? Bin ich sein Kind? Bin ich der, der mitten in die Gemeinschaft gestellt worden ist? Wiederum, Bewegung ist nur dann Bewegung, wenn ich mich selbst in der Bewegung bewege. Sind wir als Gemeinde bereit, unsere Vorstellungen sausen zu lassen, wie was zu funktionieren hat, wie wir den Gottesdienst vollkriegen und uns über Programme und Techniken unterhalten oder legen wir alles beiseite und lassen wir Jesus dort das sein, was er sein will. Der, der er ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich denke, das sind Gedanken, das ist lohnen zu denken. Das führt uns zum nächsten. Jesus ist Leiter der Gemeinde. Wir leben unter seiner Leitung, indem wir seine Stimme hören, von seinem Geist uns erfüllen lassen und ihm gehorsam sind. Das ist menschlich gesehen schon ein relativ hoher Anspruch, wo ich ganz persönlich immer wieder herausgefordert bin, alles niederzulegen, alles hinzulegen, hin zum Kreuz, warten zu können, hören zu können, um mich anstecken zu lassen vor seiner Gegenwart. Und da sind wir schon wieder beim Thema Gegenwart übrigens. Und wiederum kommt mir in den Sinn, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich werde sein, der ich sein werde. Beziehung zum König oder Könige bedeutet, Abstand zu nehmen von mir selbst. Abstand zu nehmen von meinen ganzen Ansprüchen. Auch von meinen Wirklichkeiten, die mich unter Umständen sogar verfolgen. Und mich bewusst hineinstellen in die Heiligkeit Gottes. Auf dem Boden, der heilig ist. Der mich durch Christus dort hineingehen lässt. der mich rein macht, der mich schön macht. Wie eingangs gesagt hat, die Gemeinde ist die Braut, die mit dem Bräutigam tanzt. Und doch, mitten in der Welt Gottes Königsherrschaft oberziehen, Gottes Königsherrschaft zu proklamieren und die Schönheit in die Welt zu bringen. Es geht einzig und allein darum, Jesus ganz mein Leben anzuvertrauen, mich auszuliefern und Ja zu sagen zu ihm und zu hören, den Herz dann des Vaters erklingen zu lassen in mein Leben. Es befreit vom Anspruch der Welt, befreit vom Anspruch, was andere an mich halten. Einfach ganz persönlich hingehen zum Vater, der mein Herzschlag hören will und ich sein. Frage, bist du bereit, gehorsam zu sein? Und wiederum alles in Beziehung treten zu lassen zu Jesus. Geistliche Leitung ist eine Funktion. Und wir heißen Leitung als Funktion und Gabe und als Geschenk willkommen. Sie befähigt die Gemeinde, die Werke Jesu zu tun. Von wem lassen wir uns leiten? Und aus allen heraus sind die Leitsätze in dem Programm, was Vineyard vertritt und hat, sehr verständlich und gut aufgebaut. Ganz logisch. Geistliche Leitung ist Funktion. Ein Geschenk, das wir annehmen dürfen und können. Durch Jesus selbst und durch Menschen, die er ruft in seine Verantwortung. Auf wen setze ich mein Vertrauen? Vertraue ich der Leitung Gottes? Vertraue ich, dass Gott mich im Alltag leiten wird? Vertraue ich, dass er mir in meinen Job leiten wird? Vertraue ich, dass er mir beim Autofahren hilft, beim Einparken hilft? Bin ich bereit, seine Leitung überhaupt anzunehmen? Und dann wird es immer enger. Es reibt sich, es geht so auf Tuchfühlung und es wird nahe. Zwei werden eins, wie anfangs gesagt, es geht ums Einswerden. Es geht darum, ganz eins zu sein in ihm und um die Beziehungsfrage des Lebens. Und heruntergebrochen auf unsere menschliche und, Klammer auf, zerbrochene, Klammer zu, Beziehungsfragen des Lebens geht es genauer darum. Leiterschaft annehmen zu können als Geschenk und Gabe Gottes, zu vertrauen bei allen Enttäuschungen, bei allen Scheitern von Leitern. Und dort ist es wichtig, Vertrauen, Beziehung und Wertschätzung wiederherzustellen. Auch wenn es weh tut. Aber wichtig. Nicht nur zu jenen Leitern, die uns Gott nach dem Mund reden, sondern auch zu jenen, die Gott uns ins Leben stellt, die uns herausfordern, als Balken und als Hinweis, über die wir vielleicht stolpern, um zu lernen. Aber zurück. Das enge Leben in Vertrauen mit Jesus setzt eines voraus. Beziehung. Einheit. Einheit, die befähigt, über Mauern zu springen. Einheit mit Jesus befähigt uns, das zu tun, was er gesagt hat. Gefangene zu befreien, Blinde sehen zu machen, Lahme gehend. Einheit heißt, die Früchte des Geistes erblühen zu lassen und zum Genuss der Welt zu reichen, dass die schmeckt und sieht, wie geht es bei denen zu. Zusammenfassend, Gegenwart Gottes möchte dir Heilung schenken. Komm in seine Gegenwart, lass dich füllen mit ihm selbst, mit Jesus. Er verbindet die mit dem er ganz eins ist, mein Vater. Und dort sagt er, und sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und nicht nur bis an der Weltende, sondern darüber hinaus. Lass dir die Gegenwart von niemand rauben. Lass dir die Beziehung nicht rauben. Nichts hat der Feind lieber, wenn die Beziehung zu Jesus gestört ist. Wenn er die Beziehung zu seinem Leib madig macht. Die Gegenwart Gottes ist die Antwort auf den Feind. Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Zieh mal Jesu Herrlichkeit mitten in unser Leben. Jesus zertritt der Schlange den Kopf. Er ist der Sieger. Er, der die menschgewordene Herrlichkeit Gottes. Er, der sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und als letztes, seid ihr bewusst, er ist da. Er ist da, weil er gesagt hat, ich werde sein. Und das bedeutet, wo du bist, ist der lebendige Gott. Also tun wir nicht so, dass er nicht da wäre, sondern leben wir so, dass Gott sichtbar wird in der Welt, spürbar in der Welt, erfahrbar in der Welt, ganz am Herzen des Herrn. Und wie funktioniert das? Relativ einfach durch Liebe. Ganz eins sein mit ihm. Gottes Gegenwart heißt, das Herz mit dem Vater eins zu machen. Im Leben des Sohnes den Sieg zu proklamieren und in der Kraft des Heiligen Geistes das zu tun, wozu er uns berufen hat. Den Willen Gottes zu tun und der Welt die Früchte zu reichen. Wer danach Gebet braucht oder Zusprache, Ermutigung, ist herzlich einkommen zu kommen. Wir werden uns dafür Zeit nehmen. Ich möchte euch Mut machen. Zirkt die Gegenwart Gottes in euer Leben. Es gibt nichts Schöneres, was man sich vergönnen kann als Christ. Tut es. Amen.